ARD.
Hallo, ich bin Gabriela Kühne und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Bei einem mutmaßlichen Terroranschlag auf eine Konzerthalle nahe Moskau sind nach offiziellen Angaben mehr als 60 Menschen getötet und zahlreiche verletzt worden. Selenskyj kritisiert fehlenden Willen für Waffenlieferungen und im UN-Sicherheitsrat soll am Montag erneut über eine Gaza-Resolution abgestimmt werden. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 23. März um 8 Uhr. Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag auf eine Konzerthalle nahe Moskau sind nach offiziellen Angaben mehr als 60 Menschen getötet worden. Die Behörden gehen auch von fast 150 Verletzten aus. Unbekannte Bewaffnete hatten gestern Abend vor einem Rockkonzert um sich geschossen und sind nun auf der Flucht. Einheiten der Nationalgarde suchen nach ihnen. Die Hintergründe des Geschehens sind ebenso unklar wie die Frage, wie die Männer in Tarnuniform und schwer bewaffnet in die Konzerthalle gelangen konnten. Die Terrororganisation Islamischer Staat reklamierte den Anschlag für sich. Der US-Regierung lagen seit Wochen Hinweise darauf vor, dass der IS einen Terroranschlag vorbereitet. Aus Washington hieß es, man habe die russischen Behörden frühzeitig vor einer möglichen Attacke gewarnt. Ein Sprecher machte zugleich klar, die Ukraine sei auf keinen Fall beteiligt. Moskau kritisierte das umgehend. Wenn die USA bereits solche Schlussfolgerungen zögen, während die Tragödie noch im Gang sei, werfe das Fragen auf, sagte die Sprecherin des Außenministeriums Sacharowa im russischen Fernsehen. Washington-Korrespondent Sebastian Hesse erklärt, woher die Einschätzungen der US-Regierung stammen.
Das kam von höchster Stelle, nämlich der Kommunikationschef des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, persönlich ist in der Nacht noch an die Öffentlichkeit gegangen und hat diese Entwarnung in Anführungszeichen gegeben. Es gäbe keinerlei Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine nach US-Erkenntnissen und auch keine Hinweise darauf, dass einzelne Ukrainer mit den Schüssen dort in dieser Konzerthalle in irgendeiner Weise zu tun hatten. Ob das nun auf soliden Geheimdiensthinweisen basiert, ob es da möglicherweise mehr gibt, was der Öffentlichkeit im Moment nicht anvertraut wird, also beispielsweise eben konkretere Hinweise auf eine IS-Beteiligung, auf eine Drahtzieherschaft durch Islamisten, das ist zur Minute noch nicht bekannt.
Nach schweren russischen Luftangriffen in der ganzen Ukraine hat Präsident Selenskyj seine ausländischen Partner in die Pflicht genommen. In einer Videobotschaft sagte er gestern Abend, es würden zu wenige Flugabwehrwaffen geliefert, so sei kein echter und vollständiger Schutz gegen russische Raketen und Drohnen möglich. Selenskyj beklagte fehlenden politischen Willen. Der russische Angriff in der Nacht zu Freitag war einer der schwersten seit Kriegsbeginn vor mehr als 2 Jahren. Laut ukrainischen Behörden kamen dabei mindestens 5 Menschen ums Leben, mehr als 2 Dutzend wurden verletzt. Beschädigt wurde unter anderem das größte Wasserkraftwerk der Ukraine am Dnepro bei Saporischschja. Im ostukrainischen Charkiw fiel der Strom komplett aus. Dort sei die Lage schwierig, sagte Selenskyj. Es werde daran gearbeitet, wieder Elektrizität für kritische Infrastruktur und Haushalte zu gewährleisten. Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Erst gestern ist eine Resolution zu einer sofortigen Waffenruhe im Gazakrieg am Veto von Russland und China gescheitert. Heute wollte sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut mit der Lage im Nahen Osten befassen und auch über einen neuen Resolutionsentwurf abstimmen. Aber die geplante Abstimmung sei auf Montag verschoben worden, um weitere Gespräche über den Text zu ermöglichen, hieß es aus Diplomatenkreisen. Demnach sah der Entwurf eine sofortige Waffenruhe für den Fastenmonat Ramadan vor, die zu einer dauerhaften Waffenruhe führen soll. Außerdem solle die radikal-islamische Hamas alle israelischen Geiseln sofort und bedingungslos freilassen. Betont wurde auch die Notwendigkeit, die Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auszubauen. In diesem Zusammenhang will der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres heute die Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten besuchen. Ein Sprecher der Vereinten Nationen teilte mit, dass Guterres sich unter anderem bei Rafah mit humanitären Helfern von UN-Organisationen treffen wolle. In der Stadt im Süden des Gazastreifens halten sich etwa 1,5 Millionen Menschen auf. Die meisten von ihnen sind palästinensische Binnenflüchtlinge. Israel hatte wiederholt mit einer Bodenoffensive in Rafah gedroht. In einer anderen Grenzregion kommt es bereits seit Monaten zu Kampfhandlungen, nämlich im Norden Israels und im südlichen Libanon. Dort feuern die libanesische Hisbollah und das israelische Militär Raketen aufeinander ab. Unsere Korrespondentin Anna Osius hat im Libanon Menschen getroffen, die aus Furcht vor einer Ausweitung der Kämpfe geflohen sind.
Fahrt in den Süden des Libanon, dorthin, wo der Krieg nahe ist. Gelbe Hisbollah-Flaggen, Betonwände, Sandsäcke markieren einen Checkpoint. Einigen Palmen am Straßenrand fehlt die Krone, nur noch kahle Stämme ragen aus der Erde. Zeugen des letzten Krieges gegen Israel, erzählen die Menschen hier.
So now we're in the south.
Beside is the gate of the south.
Nicht weit von hier zerstörte vor einigen Tagen ein israelischer Luftangriff eine Fabrik als Reaktion auf die zahlreichen Raketen, die Hisbollah aus dem Südlibanon auf Israel abgefeuert hat. Die Hisbollah hat hier im Süden das Sagen. Und nicht nur hier. Die Macht der Miliz ist im Libanon allgegenwärtig. In Saida, der größten Stadt im Süden, funkeln Lichterketten als Ramadan-Dekoration über der Einkaufsstraße. Autos stauen sich hupend durch den Kreisverkehr. Das Grenzgebiet ist nur etwa eine Autostunde entfernt. Theoretisch könnte auch hier jederzeit eine israelische Rakete einschlagen. Natürlich machen wir uns Sorgen um unsere Familie, unser Zuhause, unsere Kinder, räumt Parkplatzwächter Mahmoud ein. Wir beten, dass nichts passiert. Aber manche sagen auch, Hauptsache es passiert noch irgendetwas, alles ist besser als jetzt. Wir leben, sind aber wie tot. Es gibt kein Einkommen, keine Perspektive, nichts. Die schwere Wirtschaftskrise im Libanon macht den Menschen hier noch größere Sorgen als der drohende Krieg. Der Konflikt mit Israel hat unserer Wirtschaft den Rest gegeben, klagt Geschäftsmann Mohammed. Was haben wir denn gerade, Krieg oder Frieden? Wir wissen es nicht. Keiner weiß, was der nächste Schritt ist. Die Politiker spielen ein Schachspiel, auf das man sich nicht verlassen kann. Irgendwie scheint es, als hätten sich die Menschen im Libanon im Laufe der vielen Krisenjahre daran gewöhnt, im Kriegszustand zu sein oder so wie jetzt in einer Art halben. Die Hisbollah empfinden viele, gerade im Süden des Landes, als Schutzmacht. Wir fürchten uns vor nichts. Die Männer im Widerstand sind stark. Gott möge sie schützen, sagt Sockenverkäufer Hamzeh und prahlt: Ich bin ein stolzer Sohn des Südens. Widerstand nennen sie hier den Kampf gegen Israel. Große Plakate am Straßenrand zeigen sogenannte Märtyrer. Jeder betont uneingeschränkte Solidarität mit den Palästinensern in Gaza. Wird es ihm jemals geben, den Frieden mit Israel? Eher würden wir sterben, sagt der freundlich zwinkernde Juwelier an der Straßenecke. Und Parkplatzwächter Mahmoud betont, wenn es wirklich losgehe mit dem Krieg, sei auch er sofort bereit zu kämpfen. Einige Kilometer südlich von Saida sind die gestrandet, die den Krieg bereits erlebt haben. Montana Hotel steht in großen Lettern auf der Glastür eines langgestreckten Gebäudes in Libanons malerisch-mediterraner Landschaft. Ein großer Pool erinnert an luxuriöse Zeiten. Heute ist das Wasser abgelassen, das leere Becken eingezäunt. Die Gäste im Hotel sind keine Urlauber mehr, sondern Kriegsflüchtlinge. Wir sind geflohen, weil die Flugzeuge über uns hinwegdonnerten und schossen, erzählt Familienvater Ali. Er stammt aus einem Dorf direkt an der Grenze zu Israel. Der Krieg tobte über unseren Köpfen. Wir sind weg mit dem, was wir am Leibe trugen. Niemand ist mehr in unserem Dorf. Die meisten Ortschaften an der Grenze sind verlassen. Mehr als 80.000 Menschen sind laut UN bislang vor den Kämpfen im Südlibanon geflohen. Warum sind wir hier? Hat Ali mit großen Lettern an die Hotelzimmertür geschrieben. Eine Frage an die Mächtigen dieser Region, sagt er. Das Leben sei schwierig in dem ehemaligen Hotel. In seinem Dorf hat Ali als Friseur gearbeitet, aber Geld verdienen kann er hier damit nicht. Wem soll ich hier Geld abknöpfen fürs Haare schneiden? Wir sind doch alle in derselben Lage. Manchmal schneide ich hier jemandem die Haare und gebe ihm danach noch Geld. Wir sind alle am Boden, mental und finanziell. Nachts spielen wir Karten. Was sollen wir machen? Es gibt keinen Fernseher und kein Internet. Wir sind wie in einem Gefängnis hier. Die Familie wünscht sich nur eines: zurück nach Hause, in das Dorf an die Grenze zu Israel. Aber ob und wann das möglich sein wird, kann im Libanon niemand sagen. Die Kämpfe im Süden, so fürchten viele, könnten noch lange weitergehen oder zu einem richtigen Krieg anwachsen. Als es in dieser Nacht über der Hauptstadt Beirut mehrmals gewaltig donnert und rumpelt, fragen die ersten Anwohner ihre Nachbarn: Bombardiert Israel jetzt die Hauptstadt? Erst als der Regen losprasselt, wird klar, Über dem Mittelmeer geht nur ein Gewitter runter. Der Gedanke an Krieg im Libanon hat man sich an ihn fast schon gewöhnt.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags, aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.